Wer hat euch gesagt, dass ihr diese Lesung nehmen sollt? Ja, also für mich ist das ein Wunder. Denn der Predigttext ist genau im Anschluss an diesen Text der Lesung. Und ich hätte und würde auch jetzt noch einmal den ersten Vers dieses 5. Kapitels mitlesen und dann vom Vers 6 an weiterlesen bis Vers 11. Die wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten. Für einen Wohltäter entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden? Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind, durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Auch das, was du aus dem Kalender gelesen hast, passt genau dazu. Christus ist für uns gestorben, sein Angebot, seine Gnade gilt. Und sie gilt für jeden Menschen, solange wir hier auf dieser Erde sind. Und es geht in diesem Abschnitt, das ist so der Hauptgedanke, um die Liebe Gottes, die uns geoffenbart ist in Jesus Christus. Ich höre nicht regelmäßig, aber meistens doch so in der Woche von Montag bis Freitag, in der Zeit von 11 bis 11.30 Uhr, so eine fortlaufende Reihe durch das Buch der Bücher von einem amerikanischen Doktor. Und letzte Woche war er damit beschäftigt, mit dem Propheten Zephania. Hat schon jemand mal den Propheten Zephania gelesen? Oder hat schon jemand mal über den Propheten Zephania eine Predigt gehalten oder gehört? Keine Antwort, nein. Zephania ist ein Prophet, der nicht gerade angenehme Botschaft verkündet. Zephania muss von Anfang an gleich sagen, im ersten Vers stellt er sich vor und dann stellt er klar, wie Gott das Volk einschätzt, Israel, Juda und dann nicht nur das Volk Israel und Juda, die zwei Königreiche waren es ja, und auch die Feinde, die einmal Gott als Strafrichter eingesetzt hat gegen Juda und Israel, auch das Urteil über diese Völker. Und zum Schluss kommt eben dann nur, dass Gott dann noch ein Gnadenangebot Gott gibt. Gott will mit diesen Maßnahmen die Menschen zur Einsicht und zur Umkehr bringen. Und er hat dann begonnen und hat gesagt, jetzt erzähle ich euch mal einen Krimi. Und den habe ich mir versucht aufzuschreiben aus meinen Gedanken. Und ich werde es mal so vorlesen. Es ist Nacht. Kinder schlafen, aber ein Mädchen liegt im Bett und weint, krümmt sich vor Schmerzen. Plötzlich geht die Tür auf. Ein dunkel gekleideter Mann kommt ins Zimmer, geht ans Bett, nimmt das Kind aus dem Bett in den Arm. Und als er das Kind aus dem Bett genommen hat, kommt die Mutter herein und will ihm das Kind entreißen. Und er stößt die Mutter weg. Dann geht er ans Telefon, telefoniert mit einem Mann, der draußen im Auto sitzt. Und er geht mit dem Kind raus, die beiden steigen ins Auto, also Mann mit Kind steigen in das Auto zu dem Mann, der da schon saß, und dann fahren sie mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Stadt. Das Kind jammert und schreit. Der Mann versucht, das Kind zu beruhigen, versucht ihm den Mund zuzuhalten, dass es nicht so laut ist. Und dann halten sie plötzlich vor einem ganz dunklen, finsteren Haus. Alle Fenster sind dunkel, nur ganz im obersten Stockwerk sind die Fenster hell erleuchtet. Der Mann mit dem Kind steigt aus, lässt den anderen stehen, geht in dieses Haus, steigt die Treppen hoch, und dann klingelt er, und dann kommt ein Mann, und der bisher das Kind hatte, gibt dem Mann das Kind. Der Mann nimmt das Kind, geht hinein und sticht dem Kind ins Bauch. Was nun? Kind tot? Nein. Der Mann, der das Kind gebracht hat, war der Vater des Kindes. Das Kind selbst hatte eine akute Blinddarmentzündung und musste sofort operiert werden. Der Mann, mit dem der Vater telefoniert hat, war der Krankentransport, der im Auto gesessen hat. Und dann ins Krankenhaus. Und der Mann, der oben das Kind entgegengenommen hat, musste das Kind operieren. Die einzigste Möglichkeit, dem Kind das Leben zu retten. Und überschrieben hat er dieses ganze Ding, die dunkle Seite der Liebe. Wenn wir Liebe hören, dann denken wir zunächst immer so an eine friedliche, geborgene Umgebung. Es ist alles schön, es ist alles nett. Aber Liebe ist nicht immer so. Liebe muss auch mal ganz schön hart sein und durchgreifen. Auch gegen die Mutter des Kindes musste er jetzt ziemlich hart durchgreifen, um dem Kind das Leben zu retten. Aber es war die gleiche Liebe, und so war dann der Schluss, es war die gleiche Liebe, mit der der Vater das Kind ins Krankenhaus gebracht hat, wie die Liebe, als er ihm eine Tage später einen prächtigen Blumenstrauß gebracht hat ans Bett. Liebe ist nicht nur immer so eine Geborgenheit, ein schönes Gefühl. Liebe ist auch manchmal ganz schön hart und manchmal ganz schön anstrengend. Das war mir doch wichtig, auch in dem Bezug auf die Liebe Gottes. Christus ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Christus kommt in diese Welt, um die Menschheit zu retten. Der Vater musste nicht, aus dem Beispiel, musste nicht sein Leben hingeben, aber er hat alle Mühe dran gesetzt, um dem Kind das Leben zu retten. Christus ist in diese Welt gekommen, um uns Menschen das Leben zu schenken. Und das nicht aus irgendwelcher Langeweile, das nicht aus irgendwelcher Sensationslust. Nein, Christus ist gekommen, uns die Liebe des Vaters zu offenbaren. Die Liebe Gottes besteht darin, dass er seinen Sohn in die Welt gesandt hat. Und diese Sendung in die Welt war natürlich eine Sache in einem Moment, als noch kein Mensch danach fragte. Die Juden, speziell das Volk Israel, mit den Priestern, Pharisäern, Sadduzäern, Schriftgelehrten, alle wussten von der Verheißung, dass ein Messias kommen soll. Alle erwarteten einen Messias. Alle erwarteten einen, der mit Prunken und Gloria kommt, der sie von den Römern befreit und damit die Liebe Gottes offenbart. Ich habe euch ja so lieb, ich kann euch ja nicht in eurer Not lassen. Ich bin jetzt da, um euch zu befreien. Das war die Hoffnung der Juden zur Zeit Jesu. Aber dazu ist Christus nicht gekommen. Er kam aus einem ganz anderen Grund. Nicht aus oberflächlicher Liebe, sondern aus Liebe, die seinem Volk galt, um dieses sein Volk zu retten. Nicht vor den Römern. um dieses Volk zu retten von ihrem Irrtum, von ihrer Ablehnung Gottes, um ihnen zu sagen, dass Gott nahegekommen ist und sie doch das Reich Gottes jetzt annehmen möchten. Das war die Botschaft Jesu, solange er auf dieser Erde war. Ich war gestern Nachmittag noch in Langtrechow und da hatte ich dann den angegebenen Predigttext, der für heute dran ist, gehabt. Und da ging es um die bösen Weingärtner, die Jesus dieses Gleichnis erzählt. Der Weinbergsbesitzer oder der Feldbesitzer baut einen Weinberg an, zieht einen Zaun darum, gräbt eine Kelte, bereitet alles wunderbar vor und übergibt diesen Weinberg den Weinbergsgärtnern. Und damit wissen die Juden zur Zeit Jesu sofort, der Weinberg ist immer Symbol für das Volk Israel. Und wenn Jesus hier vom Weinberg spricht, den der Vater angelegt hat, dann wissen sie, dass Gott es ist, der sie jetzt fordert. Und zwar Frucht von ihnen fordert. Und die Frucht wäre gewesen, Vertrauen zu Gott, Gehorsam gegen sein Wort, auch in Notsituationen sich an ihn zu halten und von ihm alles Gute und Beste zu erhoffen, so wie Gott es seinem Volk zugesagt hat. Wenn ihr, dann werde ich euch vor den Feinden bewahren, dann werde ich euch Sicherheit geben, dann wird euch keine Gefahr so weit bedrohen, dass ihr untergeht. Aber, und das hat Gott eben dann auch gesagt, wenn ihr mir keine Frucht bringt und wenn ihr mir keine Frucht abgebt, und das sagt Jesus dann auch einmal, dann wird der Weinbergsbesitzer kommen und wird die Gärtner davontreiben. Jesus sagt sogar, er wird sie vernichten und den Weinberg anderen geben. Ja, das, was Jesus auf dieser Erde wollte, haben die Juden nicht angenommen. Sie, als sie diese Nachricht gehört haben, so steht es geschrieben, sie wussten genau. Jesus spricht von dem Weinbergsgärtner, von dem Weinbergsbesitzer, das ist Gott, der seinen Sohn schickt. Damit bezieht er sich auf Jesus und Jesus beantwortet die Frage der hohen Priester und Schriftgelehrten, nach der Tempelreinigung, als er gefragt wurde, aus welcher Vollmacht tust du das? Da sagt Jesus zunächst, ich will euch ja auch eine Frage stellen. Die Frage, die ihr mir jetzt gestellt habt, beantworte ich euch dann, wenn ihr meine Frage beantwortet. Dann geht es um die Taufe des Johannes. War sie von Menschen oder war sie von Gott? Nach einem Überlegen sagen die, können wir nicht sagen, wir wissen es nicht. Darauf sagt Jesus, so sage ich euch auch nicht, wer ich bin oder wer mir die Vollmacht gegeben hat. Und dann folgt dieses Gleichnis. Und dann wissen die Pharisäer, Sadduzäer und die Schriftgelehrten, alle, von wem er spricht, er, der Sohn Gottes, er bezeichnet sich als der Sohn, der jetzt gesandt wird. Und die Weinbergsgärtner überlegen nur, wie sie ihn loswerden können. Die Liebe, die von Gott gesandt ist in diese Welt, trifft nur auf Hass und Ablehnung. Auf Hass, weil die Menschen ihren eigenen Weg gehen wollen, ihre eigenen Ideen verfolgen und meinen, sie wüssten alles besser. Und darum ist es auch nicht so wichtig, wenn dieser Gott, na, der kann ja ruhig da sein, aber wir haben ja hier unsere Sicherheiten mit all den anderen Göttern. Und wenn dieser Jesus jetzt kommt und will uns da wieder hinzufügen, dass wir dem einen vertrauen, das geht nicht. Dann verlieren wir ja unsere Position. Und ich denke mal, das ist bis heute ein leidiges Problem in der Menschheit. Wie Jesus zu seiner Zeit abgelehnt, verhasst, gehasst wurde, verhasst war, so ist es auch in unserer Zeit. Dieser Dr. McCain, von dem ich anfangs sprach, der weist doch immer wieder darauf hin, wie auch in unserer Christenheit Gott und Jesus Christus mehr und mehr in die Ecke gestellt wird, immer weniger zu sagen hat, weil wir meinen, wir wissen alles besser. Und er damit auf eine große Gefahr hinweist, dass wir Menschen eben da achtsam sein müssen, aber auch auf die Gefahr hin, dass Gott in seiner Liebe sein Volk nicht einfach laufen lassen wird. Und wir müssen eben damit rechnen, dass Gott auch mit besonderen Maßnahmen versucht, unser Volk oder die Christenheit wieder zur Besinnung zu bekommen, zu bekriegen. Ja. Ich weiß noch, als ich so ein Steppke war, der Krieg war zu Ende, die Kapelle in Wittenberge fasste kaum die Leute, die zum Gottesdienst gekommen sind. Nach dieser Not, nach diesem Elend, waren die Leute nicht sauer auf Gott. Da haben sie gefragt, was will Gott uns damit sagen? Heute geht es uns ja gut. Was will Gott uns denn heute noch sagen? Wir haben doch gar nicht mehr nötig, dass Gott zu uns spricht. Ich weiß es nicht, will auch keine Schwarzmalerei betreiben, aber eins weiß ich gewiss, dass Gott uns lieb hat und dass es Gott nicht egal ist, wo, wann und wie wir leben. Er möchte, dass wir seine Liebe, die er uns entgegengebracht hat in Jesus Christus, unserem Herrn, dass wir diese Liebe annehmen, uns in dieser Liebe wirklich zu Hause fühlen und in dieser Liebe bleiben. Und in dieser Liebe sind wir mit Gott versöhnt. Das ist die Botschaft. Gott hat es nicht nötig, mit uns versöhnt zu werden, weil er uns nie gehasst hat, weil ihm die Menschheit nie egal war. Aber wir Menschen, wir haben es nötig, mit Gott versöhnt zu werden. Wir haben es nötig, dass uns die Botschaft von Jesus Christus, von seiner Gnade, zu Ohren kommt und dass wir diese Botschaft annehmen, um mit dem Vater wieder ins Reine zu kommen, um mit dem Vater wieder in Verbindung zu sein. Denn wie heißt es am Anfang, als Gott alles geschaffen hatte, schuf er den Menschen zu seinem Bilde. Und es war Gottes Anliegen, und es ist Gottes Anliegen, und das bleibt Gottes Anliegen, mit seinen Geschöpfen, mit der Menschheit Gemeinschaft zu haben. Dazu und dafür hat Gott den Menschen geschaffen, um mit den Menschen in Gemeinschaft zu leben, um den Menschen wohlzutun. Und da, wo der Mensch eben meint, eigene Wege gehen zu müssen, da zieht Gott auch manchmal die Zügel an. Und ich muss es für mein Leben bezeugen und sagen, ja, es ist gut, dass Gott manchmal ganz schön eingreift und mich zur Besinnung gebracht hat. Es ist Gottes Liebe, wenn manches in unserem Leben, in meinem Leben geschieht, was wir zunächst nicht verstehen. Aber es ist seine Liebe, auf das wir in dieser Verbindung, in der Versöhnung mit Gott stehen und bleiben. Und ein letzter Gedanke. Wir rühmen uns Gottes. Und damit ist Gott der Vater gemeint, durch den wir oder durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Wir rühmen uns Gottes. Worüber rühmt sich die Menschheit? Oder was rühmt die Menschheit? die Schöpfung, die Natur. Jetzt, wenn wieder die Büsche anfangen, grün zu werden, dann wollen ja bald die Bäume grün werden, dann fängt es wieder an zu blühen. Ach, ist das herrlich. Und wir vergöttern die Natur. Wir vergöttern die Schöpfung. Ich will nicht sagen, dass sie nicht schön ist. Im Gegenteil, die Schöpfung ist gut und wunderbar. Gott hat sie gemacht. Aber über der Schöpfung steht Gott, der Schöpfer. Und über dem Leiden und Sterben Jesu Christi steht Gott, unser Vater, der seinen Sohn dahingegeben hat, der für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und darin dürfen wir über allem Gott die Ehre geben. Er ist es, der sich uns naht, und wir wollen ihn als den Schöpfer und Erhalter rühmen und preisen und ihn dafür loben. Unser Lob wird nie das Vollmaß erreichen, das ist mir bewusst. Solange wir hier auf dieser Erde sind, werden wir auch immer wieder bei unserem Lobversuch irgendwann schwach werden, müde werden, und wir brauchen wieder einen neuen Anstoß. Aber wir wollen diesen dreieinigen Gott als den sehen und erhalten, in unserem Herzen halten, der uns die Versöhnung geschaffen hat. Versöhnung aus dem Tod, aus der Sünde heraus in das ewige Leben. Er ist es, der Garant dafür ist, und darüber dürfen wir ihn anbeten. Gott gebe mir und uns, dass wir das festhalten. Ich weiß, dass wir in unserem Alltagsleben auch immer wieder mal einen Anstoß brauchen, um uns gewiss zu sein, dass Gott mit uns ist, dass er bei uns ist. Er ist da, bloß wir sind nicht immer bei ihm. Und das möchte ich für mich erbitten und auch für jeden von uns, dass wir bei ihm sind und bei ihm bleiben. Wir müssen natürlich unsere Arbeiten erledigen, wir müssen natürlich unser alltägliches Leben führen, die Verantwortlichkeiten wahrnehmen, das ist alles logisch und klar. Aber in allem sollten wir uns immer bewusst sein, dass Gott uns sieht, uns umgibt und uns in seiner Güte, Gnade trägt und bewahrt. Amen.